Ahoi. Eine Seefahrerin erzählt vom Schiff und aus aller Welt.
Folge 47. Auf nach Norwegen. Ahoi, meine Lieben. Bergen, 21. September. Auf dieser Reise sind wir ausschließlich in Norwegen unterwegs. Kiel, Seetag, Bergen, Geiranger, Ålesund, Seetag, Oslo, Seetag, Kiel. Heute in Bergen hatten wir am Vormittag einen Drill, danach ein Meeting. Als Thomas und ich gegen Mittag rauskamen, lag der Nebel so dicht über der Stadt, dass man kaum 50 Meter weit sah. Das Meer ist ja wärmer als die Luft. Kein Wunder, dass sich Nebel bildet. Am späteren Nachmittag löste er sich auf und es kam strahlender Sonnenschein durch. Herrlich. Da ich gestern endlich meine Wahlkarte bekommen hatte, führte uns unser erster Weg direkt auf die Post. Die gegoogelte Post Office stellte sich allerdings als Postschalter in einem Kaufhaus heraus. An sich kein Problem, aber leider werden alle Briefkästen in Bergen erst am Montag wieder geleert. Das wird knapp, wenn die Wahlkarte bis Freitag zu Hause sein soll. Tja, ich habe mein Bestes getan, um an dieser Wahl teilzunehmen. Danach bummelten Thomas und ich einfach ein bisschen durch die Straßen von Bergen. Die Holzhäuschen sind wunderschön, so idyllisch. Wir kehrten in einer sehr kleinen Bäckerei ein und probierten eine Kardamom-Bolle. Im Prinzip sowas wie eine Zimtschnecke, aber eben mit Kardamom. Sehr fein. Kardamom gehört zur Familie der Ingwergewächse, so dass das Gebäck neben der Süße eine ganz zarte Schärfe hatte. Den Abschluss unseres Spazierganges bildete die Brüggen, auch Tyske Brüggen, also Deutsche Brücke genannt, Bergens bekannteste Sehenswürdigkeit. Deutsche Hansekaufleute errichteten direkt am Kai der Brügge Holzhäuser, die sie als Kontore, Wohn- und Lagerhäuser nutzten. In den engen Gassen tummelten sich einst die Händler. Bis zu 1000 hanseatische Kaufleute gingen hier ihren Geschäften nach. Als 1702 ein Großbrand in der Stadt wütete, fielen ihm auch die Holzhäuser der Brüggen zum Opfer. Rasch wurden sie originalgetreu wieder aufgebaut. Das heutige Ensemble ist also etwas über 300 Jahre alt und steht als Weltkulturerbe unter dem Schutz der UNESCO. Die ehemaligen Lagerräume werden heute als Boutiquen, Galerien, Kneipen und Restaurants genutzt. Im Hafen wand sich ein riesiger, aufblasbarer Krake um ein Segelschiff, während in den vielen Souvenirgeschäften Heerscharen von Trollen auf Käufer warteten. Da wir heute am Abend keine Show spielen, konnten wir das Auslaufen vom Crewdeck aus verfolgen. Kein Wölkchen trübte den azurblauen Himmel. Auf See, 24. September. Seetag. Wir sind auf dem 539 Seemeilen oder 998 Kilometer langen Weg von Ålesund nach Oslo, der letzten Station unserer Reise, die uns über 1833 Seemeilen oder 3395 Kilometer quer durch Norwegen geführt hat. Vorgestern waren wir in Geiranger, leider das einzige Mal in diesem Vertrag. Diejenigen, die mich schon länger kennen, wissen, dass ich keine besondere Freundin von Norwegen bin, außer von Geiranger. Ich mag die Gegend und vor allem finde ich es genial, dass man direkt vom Schiff aus in die unterschiedlichsten Richtungen wandern kann. Auch die Fjordpassage ist wunderschön, wenn das Wetter mitmacht, was in Norwegen leider immer ein ziemlich heikles Thema ist. Am Vorabend hatte unser Kapitän durchgesagt, dass wir gegen 6.20 Uhr in der Früh die Sieben Schwestern, einen der berühmtesten Wasserfälle, passieren würden. Ich hatte schlecht geschlafen, bin um 4.50 Uhr aufgewacht und konnte nicht mehr einschlafen. Also bin ich kurz vor 6 Uhr aufgestanden und rauf aufs Crewdeck gegangen. Warm eingemummelt und trotzdem war es arg kalt. 3 Grad. Nebel hing über dem Fjord. Es war noch stockdunkel. Die Wasserfälle konnte man bestenfalls als zarte weiße Striche in der Landschaft erahnen, wenn man wusste, wo man sie suchen musste. Schade. Nach einer halben Stunde bin ich wieder in die Kabine gegangen, um mich aufzuwärmen, und bin tatsächlich noch einmal eingeschlafen, bis um 7.50 Uhr der Wecker klingelte. Um 8 Uhr war ich mit Thomas zum Frühstück verabredet. Wir wollten früh raus, weil ich am späten Nachmittag noch eine Probe hatte. Der Geiranger Fjord ist einer der bekanntesten und einer der am weitesten ins Landesinnere führenden Fjorde Norwegens. Er liegt etwa 200 Kilometer Luftlinie nördlich von Bergen und ungefähr 280 Kilometer Luftlinie nordwestlich von Oslo in der Provinz Møre og Romsdal. Er stellt eine Fortsetzung des Synnøsfjords dar, der wiederum selbst ein Seitenarm des Storfjords ist. Etwa 15 Kilometer lang und zwischen 0,6 und 1,3 Kilometer breit verdankte seine Berühmtheit vor allem seiner Abgelegenheit, der einzigartigen Geologie und den spektakulären Wasserfällen, die von den steilen bis zu 1000 Meter hohen Felswänden herunterstürzen. Am 14. Juli 2005 wurde der Geiranger Fjord zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt. Der Name bedeutet übrigens Lanze, denn wie eine solche durchschneidet der Fjord die Berge in sauberer Linie. Seinen Ursprung fand der Geiranger, wie auch die Fjorde dieser Gegend, bereits vor 2,5 Millionen Jahren, als Flüsse tiefe Kerbtäler entlang geologischer Schwachstellen ausschürften. Während der Quartäreiszeit formten Gletscher diese Täler zu großen Kerbtälern mit ungewöhnlich hohen und steilen Felswänden, in denen sich nach dem Ende der Eiszeit Meerwasser ansammelte. Am Ende des Fjordes liegt vor einem wunderbaren Bergpanorama der Ort Geiranger oder Marokk. Eigentlich hat das Fleckchen 250 Einwohner. In der Sommerzeit, zur Hochsaison, schnellt die Einwohnerzahl allerdings auf bis zu 2000 hoch. Alle leben vom Tourismus. Neben den Hurtigrutenschiffen machen hier jährlich rund 200 Kreuzfahrtschiffe fest. Eben nur im Sommer. Im Winter ist der Fjord nicht schiffbar, weil Lawinen von den Bergen abgehen und hohe Wellen verursachen. Zur Geschichte ist nicht viel bekannt. Bereits 1450 soll in Geiranger eine Kirche bestanden haben, die allerdings nicht mehr erhalten ist. Erreichbar war das Dorf lange Zeit hauptsächlich über den Wasserweg. Ab dem 15. Jahrhundert bestand im Sommer ein Gebirgsweg nach Lom, der im Laufe der Jahre an Bedeutung gewann. So wurde in den 1850er Jahren über diesen Pfad reger Handel betrieben. Aus Lom holte man Beiz, Birkenrinde, Getreide, Leder und Teer in den Fjord und exportierte im Gegenzug Fisch, Salz, Eisen und Textilien. 1858 erreichte mit der DS Søndmøre das erste Dampfschiff den Ort. 1867 eröffnete Martinus K. Marokk ein erstes Wirtshaus. Zwei Jahre später setzte ein touristischer Höhenflug ein, der bis heute anhält und dem auch der eigentliche Ortsname zum Opfer fiel. Aus Marokk wurde Geiranger. Um den Tourismus besser entwickeln zu können, begann man am 29. November 1881 mit dem Bau der Geiranger Straße, die schließlich am 15. August 1889 eröffnet wurde. Parallel dazu wurde 1885 auch der Hafen ausgebaut. Die ersten Hotels entstanden. Sogar der deutsche Kaiser Wilhelm II. War ab den 1890er Jahren bis 1914 mehrmals zu Gast in Geiranger. 1907 wurde die Tourismusgesellschaft gegründet. Man baute eigene Autos und Busse für die Ausflügler. Schon 1920 wurden 112 Touristenschiffe gezählt. Um die Ausflügler ins Gebirge zu bringen, setzte man in Spitzenzeiten damals schon 100 Fahrzeuge ein. Ihr könnt euch wohl vorstellen, wie es nun über 100 Jahre später aussieht. Wobei wir Glück hatten. Die Saison neigt sich schon ihrem Ende zu und wir waren das einzige Schiff an diesem Tag, konnten an der Pier liegen und mussten nicht tendern, was für die Crew immer ein immenser Vorteil ist. Beim Tendern sind wir an gewisse späte Zeiten gebunden. So konnten wir frei entscheiden, wann wir raus wollten. Und das war zeitig. Hatten wir doch eine Wanderung geplant. Wir spazierten durch das so früh noch etwas verschlafen wirkende Dorf zum Storfossen. Dieser Wasserfall schlängelt sich zentral am Kopfende des Fjordes, tosend über mehrere Kaskaden den Hang hinunter und läuft in einem romantisch rauschenden Bach aus. Über einen gesicherten Weg mit vielen Treppen kann man dem Wasserfall entlang nach oben auf eine Anhöhe marschieren, von wo aus sich ein grandioser Blick über den Fjord erschließt. Von nun ging's richtig bergan, nämlich über einen Pfad gut 2 Kilometer und 250 Höhenmeter zum Bauernhof Westerosgar. Die Wanderwege sind top im Schuss, werden gepflegt, gewartet, gesichert und sind auch prima markiert. Zuerst wanderten wir über eine Wiese mit Blick auf einen Wasserfall, bevor wir für eine Zeit in dichtem Urwald verschwanden, durch den uns ein Pfad mit gefühlt 1000 Stufen in die Höhe brachte. Als sich der Wald wieder öffnete, lagen vor uns saftige Almwiesen, auf denen wuschelige Schafe friedlich grasten. Dahinter ein beeindruckendes Bergpanorama mit sich verfärbenden Wäldern. Die Gipfel verschwanden in einer durchgehenden Nebeldecke und unter uns der Fjord mit den steilen Abhängen und seinem kristallklaren Wasser. Ein großartiger Anblick. Doch damit gaben wir uns nicht zufrieden. Wir wollten noch weiter hoch, nach Löster, noch einmal 2,5 Kilometer oder 200 bis 250 Höhenmeter. Der mit Schafskötteln übersäte Weg führte uns wieder in den Wald über Stock und Stein. Irgendwie ein Zauberwald. Die Steine sind alle bemoost, überall plätschert es. Quellwasser tritt an den ungewöhnlichsten Stellen hervor, plempert etwas über den Weg und versickert dann wieder. Schön. Man kann verstehen, dass die Norweger glauben, dass sich hier Trolle rumtreiben. Und nicht nur Touristen. Direkt an der Felskante vor einem steilen, tiefen Abgrund hat man fast schon aus der Vogelperspektive einen unbeschreiblichen Blick über den Fjord. Vom Ort Geiranger bis der Meeresarm hinter einer Biegung verschwindet. Einfach nur stehen und schauen. Als der Nebel immer dichter wurde und sich auch senkte, kehrten wir rasch nach Westeros zurück. In dieser Höhe, bei diesen steinigen Pfaden vom Nebel eingeholt zu werden, war keine prickelnde Vorstellung. Die Ziegen allerdings sahen das ganz locker und genossen den Ausblick, solange er sich ihnen noch bot. Hungrig kehrten wir in Westerosgar ein. Der ehemalige Bauernhof ist heute ein Café-Restaurant mit Aussicht. Thomas kannte das Lokal von früheren Besuchen und wollte dort unbedingt wieder eine Waffel essen. Die seien köstlich. Waren sie in der Tat, mit Vanilleeis, Himbeeren und Karamellsoße. Und mal wieder teuer wie ein Mittagessen. Wieder im Dorf wählten wir dieses Mal nicht den Weg über den Storfossen, sondern an der örtlichen Kirche vorbei. Der weiße Holzbau stammt aus dem Jahre 1842, bietet Sitzplätze für 114 Personen und wird wegen des romantischen Ausblicks über den Fjord gerne für Hochzeiten genutzt. Im Dorf schmiegen sich die Wohnhäuser an die hochaufragenden Felswände. Sieht bedrohlich aus. Die Apfelbäume trugen prächtige Früchte. Am liebsten hätte ich in einen dieser rot leuchtenden Äpfel hineingebissen. Unser Schiff war mal wieder das mächtigste Gebäude im Ort. Da ich 2019 schon einige Male in Geiranger war, hatte ich natürlich, ebenso wie Thomas, auch mein Stammlokal. Deswegen mussten wir nach Thomas Westerosgar auch noch im Café Schokolade einkehren. Nomen est omen. Wir genossen eine heiße Schokolade aus echter Schokolade und einen Schneeball, eine überaus köstliche, in Kokosflocken gehüllte Schokokugel. Noch ein kurzer Bummel durch die Souvenirläden, wo die norwegische Königsfamilie als Christbaumkugeln zu haben ist. Und wir kehrten gegen 16:30 Uhr aufs Schiff zurück. Während ich zur Probe eilte, verfolgte Thomas noch die Ausfahrt aus dem Fjord und war absolut begeistert. Gestern dann Ålesund. Die 45.000 Einwohner zählende Stadt liegt an der Mündung eines weit verzweigten Fjordsystems im westnorwegischen Schärengürtel, so in der Mitte Norwegens. Der Stadtkern besteht im Wesentlichen aus den drei Inseln Hessa, Nørvøya und Aspøya, die durch Brücken miteinander verbunden sind. Die vorgelagerten Inselchen Valderøy, Gödøy und Ellingsøy sind seit 1987 durch ein 12 Kilometer langes und bis zu 160 Meter tief abgesenktes Tunnelsystem zu erreichen. Besiedelt wurde die Gegend schon in der Steinzeit. Erstmals erwähnt wurde Ålesund jedoch erst im Jahre 1027 in Zusammenhang mit der Christianisierung. Wikinger nutzten die Ufer des schmalen Sunds, daher der Name, für den Handel. Zu einem bedeutenden Handelsplatz entwickelte sich der Ort dann vom 14. bis zum 16. Jahrhundert und brachte ersten Wohlstand für die Bevölkerung mit sich. Die Stadtrechte bekam man jedoch erst 1848. Im 19. Jahrhundert sorgte nach einer Phase des Niedergangs der Trockenfisch für neuen Aufschwung. Der sogenannte Klippfisch, er heißt so, weil er in lange vergangenen Zeiten auf den Klippen zum Trocknen ausgelegt wurde, erwies sich als Exportschlager. Bis nach Spanien wurde der Trockenfisch geliefert. Kein Wunder, dass das Stadtwappen von Ålesund ein Frachtschiff mit drei Fischen zeigt. 1904 suchte eine Brandkatastrophe ungeheuerlichen Ausmaßes die Stadt heim und zerstörte fast das gesamte Stadtzentrum. Hilfe zum Wiederaufbau leistete unter anderem der deutsche Kaiser Wilhelm II., der ein Faible für Norwegen hatte. Er schickte Hilfslieferungen und Baumaterialien. Noch heute trägt eine Straße im Zentrum seinen Namen. Im Stadtpark wurde ihm zu Ehren ein Gedenkstein gesetzt. Bereits 3 Jahre später war der Wiederaufbau abgeschlossen und das Zentrum Ålesunds präsentierte sich im schönsten Jugendstil. Auch heute zählt Ålesund immer noch zu den wichtigsten Fischereihäfen Norwegens. Immer noch werden jährlich rund 50.000 Tonnen Klippfisch, hauptsächlich nach Brasilien, Spanien und Portugal, exportiert. Daneben ist die Stadt Dienstleistungszentrum für ein Einzugsgebiet von 150.000 Menschen und wird wegen seiner einzigartigen Jugendstilarchitektur auch von Touristen immer wieder sehr gerne besucht. In Ålesund erwartete uns das, was ich als typisch norwegisches Wetter kenne. Regen, Grau und eises Kälte. Richtig ungemütlich. Trotzdem brachen Thomas und ich zu einem Stadtspaziergang auf. Das Schiff liegt direkt im Stadtzentrum. Sehr praktisch. Nachdem uns ein paar urig aussehende Trolle begrüßt hatten, wandelten wir auf den Spuren des Jugendstils. Leider sind die Häuser längst nicht mehr alle im Originalzustand. Viele Fenster wurden ausgetauscht und vor allem die Erdgeschosse oft zu Tode renoviert. Aber es lassen sich noch immer viele entzückende Details entdecken, vor allem Blumen und ornamentale Muster, aber auch mythische Figuren und nordische Symbole. Das Gebäude der ehemaligen Svane-Apotheke wird heute als Jugendstilzentrum genutzt. Die hölzerne Apothekeneinrichtung ist zum Großteil noch original erhalten und denkmalgeschützt. Der Apothekenteil und das Café sind allgemein zugänglich. Für das Museum ist Eintritt zu bezahlen. Als Schiffscrew durften wir wieder mal gratis rein. Aber auch der Eintritt hätte sich gelohnt. Man bekommt Jugendstil in seinen unterschiedlichsten Formen gezeigt. Schmuck, wunderschöne Broschen, Besteck, Geschirr, Möbel – ein komplett im Originalzustand erhaltener Salon, Bücher, Plakate und vieles mehr. Und vor allem werden einem die Wesenszüge dieser Kunstrichtung anschaulich erklärt. In Norwegen gab es eine besondere Ausformung des Jugendstils, den sogenannten Drachenstil, der auf Elemente und Motive der Wikinger und des Mittelalters zurückgreift. Erstaunlicherweise war es im Museum ziemlich kalt, wahrscheinlich um die Ausstellungsstücke zu schonen. Gut gekühlt begaben wir uns in den nasskalten Forst draußen. Ich protestierte schön langsam. Mir war einfach kalt, es war nass und einfach nur brrr. Noch ein Blick auf den Orlesundet, den Sund mitten durch die Stadt, mit seinen mächtigen Speicherhäusern und den Fischerbooten, dann kehrten wir aufs Schiff zurück. Zum Mittagessen gönnte ich mir erst einmal eine warme, leider nicht heiße, Nudelsuppe. Bitte auftauen. Auf See, 26. September. Seetag nach Kiel. 379 Seemeilen oder 702 Kilometer. Die obligatorische Cabin Inspection haben wir schon hinter uns. Gestern also Oslo. Als Thomas und ich beim Frühstück aus dem Fenster sahen, goss es in Strömen. Wir überlegten schon, ob es überhaupt Sinn macht, bei diesem Wetter rauszugehen, oder ob wir vielleicht statt des geplanten Stadtspazierganges doch eher ein Museum besuchen sollten. Bis wir das Schiff verließen, hatte es aber erstaunlicherweise zu regnen aufgehört. Ab und an blinzelte sogar ein bisschen die Sonne durch, und es war nicht so extrem kalt wie die letzten Tage. Ich war tatsächlich mal wieder ohne Wollmütze unterwegs. Wie schon letztes Mal lagen wir an der Oper. Oslo hat ja 3 Kreuzfahrtpiers, alle ziemlich zentral. Ich mag die Oper. In Oslo schafft man es, historisch gewachsene Tradition und äußerst spannende, moderne, innovative Architektur zu verbinden. Beides passt, fällt nicht aus dem Rahmen. Rechts neben der Oper wurde vor ein paar Jahren das neue Munch-Museum eröffnet, wo unter anderem das berühmteste Gemälde dieses Künstlers ausgestellt ist, Der Schrei. Auf der anderen Seite ein futuristisches Konferenzzentrum, dessen oberer Teil weit über den unteren hinausragt, schon rein statisch total spannend. Im Meeresarm davor alte, hölzerne Saunahütchen mit Blechbadewannen auf der Terrasse. Die machen echt Lust auf eine original nordische Saunasitzung. Wir querten das Bahnhofsgebäude, das unglaublich sauber und eine eigene Shopping-Mall für sich ist, und entdeckten dort, wo die Akerselva, der städtische Fluss, in den Untergrund abgeleitet wird, eine total coole Brücke. Auf den Drahtseilen der Brückenkonstruktion gleiten Taucher, nicht durch das Blau des Meeres, sondern durch das des Himmels. Wirklich klasse. Hinter dem Bahnhof rechts, von mir aus betrachtet, erstrecken sich die Stadtviertel Grönland und Töyen, beides spannende Multikulti-Stadtviertel. Und auch hier überraschten uns die Sauberkeit und die Ordnung. Wir hatten ja in Berlin in Kreuzberg gewohnt, an der Grenze zu Neukölln. Da sieht es sehr viel abgefuckter aus, wenn ich das sagen darf. Wir mochten die Viertel, hatten viel zu schauen und zu entdecken. Die Mischung war faszinierend, alte norwegische Handelshäuser, Gründerzeitbauten, eine massive Backsteinkirche aus dem Jahre 1869 und dazwischen orientalische Gemüsehändler, ein libanesischer Friseur, indische Restaurants, Kebabläden, ein Fachgeschäft für Hijabs, ein asiatischer Supermarkt, eine italienische Pizzeria, ein Bazar genanntes Einkaufszentrum und vieles mehr. Ein sehr bunter Mix. Und es passt irgendwie. Als wir an einem großen alten Backsteingebäude vorbeigingen, sah ich im Hof in einer offenen Garage ein altes Feuerwehrauto. Das mussten wir uns natürlich näher ansehen. Wir bestaunten den Oldtimer. Ein älterer Herr gesellte sich zu uns und begann zu erzählen. Es stellte sich heraus, dass wir in einem Feuerwehrmuseum gelandet waren. Der Herr war ein pensionierter Feuerwehrmann, der hier freiwillig arbeitete. Er erzählte uns mit Feuereifer von der Geschichte der Feuerwehr in Oslo. Das war toll. Man spürte zu jeder Sekunde die Leidenschaft, die der Herr dafür hegte. Eine sehr berührende, schöne Begegnung. Der Tøyenhagen, der botanische Garten von Oslo, gleicht eher einem großen Naherholungsgebiet denn einem Pflanzenmuseum. Auf einer Anhöhe in der Mitte des Parks thront eine gelbe Villa, die als Café und Restaurant genutzt wird. Davor ein Schlossgarten mit einem Brunnen und Statuen, die aus Büschen zu erwachsen scheinen. Und natürlich blüht es herbstlich. Besonders faszinierend fand ich eine längliche Pflanze, deren rosa leuchtende Blüten zuerst in der Krone und dann an langen, dünnen Fäden zu wachsen scheinen. Nun hielten wir uns westlich in Richtung des Stadtteils Grünerlöcker. Der alternative Stadtteil ist auf dem besten Wege, hip zu werden. Wir querten die Akerselva, den Fluss von Oslo, der auch mitten in der Stadt eher einem Wildbach gleicht, und flohen vor dem einsetzenden Regen in die Marthallen. In der alten Halle, vermutlich eine Fabrikshalle, bieten zahlreiche Stände Köstlichkeiten aller Art an. Fisch in den verschiedensten Variationen, Käse, Pinchos, Langosch, unterschiedliche warme Gerichte, Gebäck, Eis und viele andere Leckereien. Wir entschieden uns für eine saftige und sattmachende Kanelbolle, also Zimtschnecke. Nachdem wir erfolgreich abgewettert hatten, folgten wir der Akerselva in Richtung Stadtzentrum. In den alten Fabrikshallen am Fluss haben einige Kunstinstitutionen ihre Heimat gefunden. Restaurants und hippe Cafés laden zum Verweilen. Immer wieder zieren coole Graffitis die Backsteinbauten. In der Fußgängerzone trennten sich dann unsere Wege. Thomas wollte zurück aufs Schiff und vor unserem Auftritt noch ein Nachmittagsschläfchen halten. Ich bummelte noch ein bisschen durch die Läden, bevor ich kurz vor 16 Uhr auch aufs Schiff zurückkehrte. Um 17 Uhr begann der Arbeitstag. Und schon war Oslo wieder Geschichte. Norwegen allerdings ist es noch nicht. Unsere nächste Reise wird uns für 10 Tage in die Ostsee führen. Ich freue mich schon darauf, all die bekannten Orte wiederzusehen. Habe ich doch mehrere Sommersaisonen in der Ostsee verbracht. Auch wenn natürlich der schönste aller Ostseehäfen aus aktuellen weltpolitischen Gründen verständlicherweise fehlt, Sankt Petersburg. Und jetzt, meine Lieben, möchte ich noch einen kurzen Abstecher machen. Ich habe dieser Tage nach langer Zeit wieder einmal eine Folge Traumschiff gesehen. Das Ziel, das angelaufen wurde, kannte ich sehr gut und deswegen habe ich mal zugeschaut. Und wie ihr merkt, erzähle ich das jetzt ganz frei. Ich war einfach interessiert daran, wie das Schiffsleben im Fernsehen dargestellt wird und war sehr überrascht von dem, was ich gesehen habe und habe mich entschlossen, das kurz zu kommentieren, weil einfach so viel überhaupt nichts mit der Realität zu tun hat. Natürlich, es ist die Traumfabrik, es ist fiktiv, aber trotzdem möchte ich ein paar korrektive Anmerkungen noch anbringen. Die meisten von euch fahren zur See, das weiß ich. Diejenigen, die mir zuhören, sind schon am Schiff gewesen, viele, aber nicht alle. Und deswegen erlaube ich mir diesen Kommentar. Das beginnt schon beim Einchecken. Da stand ein einsamer Schalter auf der Pier direkt vor dem Schiff und die Chefstewardess war dabei, einzeln auf Papierliste die Gäste einzuchecken. Das kann so nicht funktionieren. Wir haben beim Passagierwechsel zwischen 2500 bis auf den großen Schiffen fast 6000 Gäste, die wechseln. Das schafft eine Person auf der Pier nicht. Das Einchecken findet immer im Terminal statt. Wir haben da Schalter, 10 bis 15 Stück und arbeiten natürlich auch elektronisch. Alle Gäste werden elektronisch eingecheckt, weil die Personen ja natürlich im Schiffssystem erfasst sein müssen, im Digitalen. Diese Daten werden natürlich auch an die Häfen weitergeleitet, um die Einreisen abzuwickeln, um das Schiff einzuklarieren. Außerdem habe ich mich gefragt, was die Position einer Chefstewardess ist. Das ist mir in all den Jahren, die ich mittlerweile zur See fahre, noch nie begegnet. Ich kenne Hotelmanager, ich kenne General Manager, ich kenne Kreuzfahrtdirektoren, ich kenne natürlich Housekeeping Manager. Chefstewardess existiert in der realen Welt nicht. Dann musste ich sehr schmunzeln, als die Koffer einzeln per Hebekran aufs Schiff verladen wurde, indem er sie mit dem Kran einfach am Koffergriff gepackt hat. kann natürlich auch nicht funktionieren, wenn Tausende von Koffern verladen werden müssen. Die kommen auf große Kofferwegen schon sortiert nach Deck und werden so in den Schiffsrumpf geschafft. Außerdem laufen im Fernsehen alle Crewmitglieder ohne Namensschild herum. Also sogenannte Name-Tags, die Namensschilder, sind absolut Pflicht, sobald man die eigene Kabine verlässt. Jeder trägt sie. Die schauen je nach Reederei immer ein bisschen unterschiedlich aus. Bei manchen steht der komplette Name drauf, bei manchen nur der Vorname. Wie gesagt, je nach Reederei, manchmal auch die genaue Position an Bord, manchmal auch nur die Abteilung. Aber ohne Name-Tag unvorstellbar. Im Fernsehen bewegen sich auch Crewmitglieder immer ohne Beschränkung im Gästebereich. Das ist je nach Reederei tatsächlich unterschiedlich. Bei manchen haben Crewmitglieder, die nicht im Dienst sind, gar keinen Zugang zum Gästebereich. Bei manchen ist der Zutritt geregelt, zum Beispiel durch sowas wie einen Leisure-Pin. Das ist ein Abzeichen, das man zu tragen hat, wenn man in den Gästebereich geht. Es gibt aber pro Abteilung immer nur eine gewisse Anzahl von diesen Leisure-Pins, das heißt, nicht jeder hat einen. Bei manchen Reedereien ist es frei möglich, sich im Gästebereich zu bewegen, natürlich immer unter der Prämisse Guests First. Einige Bereiche sind allerdings immer exklusiv für die Gäste, wie zum Beispiel das Pool am Sonnendeck. Gäste wiederum haben generell keinen Zutritt zum Crewbereich, es sei denn im Rahmen einer geführten Tour. Dass ein Crewmitglied aus dem Service mal einfach einen Gast zum Ausflug durch den Maschinenraum einlädt, ist völlig absurd. Erstens Gast im Crewbereich, zweitens Maschinenraum. Der Maschinenraum ist eine sogenannte Restricted Area, wo nur die Leute rein dürfen, die dort auch arbeiten. Also auch die normale Crew nicht. Genau, das war auch so komisch. Crewmitglieder, die einfach so privat in ihren Privatklamotten an einem Gala-Dinner teilnehmen, ohne Name-Tag. Die sitzen einfach zwischen den Gästen und lassen sich bedienen. Unvorstellbar. Außerdem, in dieser Folge, die ich da gesehen habe, ging es auch um eine Liebesgeschichte zwischen Crewmitgliedern. Und diese beiden Crewmitglieder haben sich im Passagierbereich eifrig geküsst und geherzt und was weiß ich noch alles. Das ist definitiv verboten. Zärtlichkeiten unter Crewmitgliedern im Passagierbereich sind ein absolutes No-Go, auch unter Paaren. Also auch Ehepaare oder Lebensgefährten dürfen das nicht. Das geht nicht. Auch Händchen halten ist untersagt. Mit einem Gast in ein Swimmingpool zu springen, hätte in der Realität ein sofortiges Ticket nach Hause zur Folge. Ein Ticket allerdings, das man selbst bezahlen muss. Geht gar nicht. Überhaupt ist privater Kontakt mit den Gästen eher unerwünscht. Und ich wäre gespannt auf die Telefonrechnungen bei dem vielen Telefonieren und Nachrichtenschreiben auf hoher See. Das wäre in Wirklichkeit unbezahlbar, weil ja, sobald wir auf See sind, unsere Kommunikation über Satellit läuft und das sind horrende Preise. Also, wenn ihr auf See seid, immer den Flugmodus rein, unbedingt. Auch habe ich mich gewundert, dass irgendwie bei diesem Traumschiff ständig Overnights gezeigt werden. Das Schiff fährt von einem Hafen weg zu einer Destination und bleibt dann dort. Alle, sowohl Gäste als auch die gesamte Führungsriege des Schiffes, verlassen dann das Schiff und quartieren sich in einem Hotel ein. Also das ist völlig an den Haaren herbeigezogen, dass die Führungsriege des Schiffes geschlossen von Bord geht, ist absolut unmöglich. Aus Sicherheitsgründen müssen immer gewisse Positionen besetzt sein. Ist der Kapitän draußen, muss der Staff da sein. Ist der Staff draußen, muss der Kapitän da sein. Nur als Beispiel. Und auch diese vielen Overnights selbst. Es gibt natürlich Overnights. Manchmal eine Nacht, manchmal ist man auch 3 Tage in einer Stadt, vor allem in diesen großen Städten wie New York, Dubai, Kapstadt oder in Lam Chabang, das ist der Hafen von Bangkok. Dabei ist aber dann dieser mittlere dieser 3 Tage fast immer auch ein Passagierwechseltag. Also, dass man sich da wirklich im Hotel einquartieren kann. Nein, das funktioniert nicht. Was auch ganz interessant war, es wurde in dieser Folge, die ich gesehen habe, tatsächlich ein Seedienst-Tauglichkeitszeugnis gezeigt. Das war ein Originaldokument, so schauen die aus. Das braucht man nämlich tatsächlich, wenn man auf einem Schiff arbeiten will. Das heißt, man muss sich medizinisch bestätigen lassen, dass man fit für die Duty, für den Dienst auf See ist. Ein Seedienst-Tauglichkeitszeugnis ausstellen dürfen allerdings nur ausgewählte Ärzte an Land, die auch eine spezielle Zulassung dafür haben. Denn so ein Seedienst-Tauglichkeitszeugnis ist ein offizielles Dokument, das 2 Jahre gilt. Das bekommt man nach einer sehr eingehenden, genauen Untersuchung. Dass das ein Schiffsarzt nach einer einfachen Blutprobe ausstellt, ist absolute Fiktion. Hat man kein Seedienst-Tauglichkeitszeugnis, kann man nicht an Bord gehen. Da kommt man gar nicht in die Nähe eines Schiffes. Das muss man schon, bevor man den Vertrag überhaupt antritt, intern einreichen, hochladen oder was auch immer. Das muss vorhanden sein, damit die Reederei sieht, dass man dem Dienst auch gewachsen ist. Das waren jetzt mal ein paar Anmerkungen zu Dingen, die mir extrem aufgefallen sind, die eben so fern jeder Realität waren. Aber es war trotzdem schön, diese Folge zu sehen und zu sehen, wie man sich das Leben an Bord eines Kreuzfahrtschiffes vorstellt. Tja, meine Lieben, das war's für heute. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Eure Matrosin Andrea. In der nächsten Folge fahren wir in die Ostsee und entdecken die wunderbaren Ostseestädte Danzig, Sopot, Klaipeda und das Naturwunder Kurische Nero. Bis dann! Mehr über mich erfahrt ihr auf meiner Website www.andreapörtsch.at und auf Instagram @ahoy_podcast.